MDR Blue Nachtclub über Pop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop hier bei NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Thema heute: Independent Plattenfirmen. Ein Independent Label zu betreiben, also eben vor allem NewcomerInnen und unbekanntere Artists aufzubauen, zu platzieren und zu etablieren. Ist das heute überhaupt noch rentabel und auch erfüllend? Früher galt es ja in der Musikbranche quasi als heiliger Gral, einen Plattenvertrag bei einem Label zu bekommen. Sprich, endlich durchs Nadelöhr gekommen zu sein und dann eine Firma im Rücken zu haben, die einen hoffentlich bei der eigenen Karriere im Popgeschäft befeuert und vor allem die eigene Musik verkauft. Heutzutage hingegen müssen MusikerInnen ja gerade am Anfang häufig eher so ihre eigenen 360-Grad-Service-Stationen sein. Also sie kümmern sich selbst um Aufnahme, Produktion, Vertrieb, Booking und auch vor allem um die Reichweite in den sozialen Medien. Das heißt, könnten sie sich dann theoretisch direkt ohne Plattenvertrag, ohne Label an die Spitze der Charts TikToken zum Beispiel. Also, wie hat sich die Aufgabe der kleinen und mittleren Plattenfirmen gewandelt? In einer Zeit, in der die eigentliche Platte aus Vinyl ja eher schon ein Liebhaberstück geworden ist. Über all das, über Herausforderungen, Motivation, Strategien, darüber spreche ich mit Sebastian Krohl von Backseat PR und Label Services, 2017 in Hamburg gegründet. Und mit Friederike Meyer von Buback Tonträger. Diese Plattenfirma wurde Ende der 80er von Ale Dumski und Ted Geier von den Goldenen Zitronen gegründet, 2005 vom Maler Daniel Richter übernommen. Seitdem haben Friederike Meyer und Thorsten Seif die Geschäftsführung inne. Und Friederike hat auch den ersten Song für die Sendung mitgebracht. Bipolar Feminin mit Tüchtig.
Ich bin faul, ich bin so gemütlich, ich breche alles ab. Das Erstbeste ist für mich genau richtig, ich könnte so viel in mich schaufeln, doch ich bin schon satt. Ich muss tüchtig sein. Ich muss tüchtig sein. Ich muss tüchtig sein. Ich muss tüchtig für dich sein. Ich lüge mich immer selbst an, damit kein Aufwand entsteht. Erst dann kann ich existieren. Ich grundel dahin, solange ich lebe. Selbstkritik treibt dich an, du bist nie genug. Es geht dir erst richtig gut, wenn es dir richtig schlecht geht. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein. Ich muss richtig sein.
Bipolar, feminin mit Tüchtig vom Album Ein fragiles System im Mai 2023 bei der Buback Tonträger GmbH erschienen. Und darum geht es heute auch beim Nachtclub über Pop um Independent-Plattenfirmen. Ja, ich muss tüchtig sein. Hier bei dem Song war das ja eher auf den zwischenmenschlichen Kosmos bezogen. Könnte aber auch ein gutes Motto sein für die Existenz von MusikerInnen und Bands heutzutage und vor allem auch für deren Plattenfirmen. Zu Gast hier im Studio zu dem Thema Friederike Meyer von Buback. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Sebastian Krohl von Backseat PR und Label Services. Hallo.
Hallo.
Nochmal ganz kurz für den Überblick. Es gibt die großen Major-Labels, also Warner Music, die sind hier in Hamburg ansässig, Universal und Sony, dann noch gefolgt vom Musikunternehmen BMG. Und dann gibt es eben die sogenannten Indies, zu denen gehört ihr, Buback, Backseat und noch ganz viele andere, also die kleinen und mittleren Firmen. Ob groß oder klein, früher war es ja so die klassische Aufgabe, Produktion und Verkauf von Tonträgern. Um jetzt überhaupt erstmal so eine Ahnung zu kriegen, wie sich diese gesamte Geschäftskultur diversifiziert hat, was gehört zu eurem Berufsfeld, also zu den Tätigkeiten eurer Firma, Friederike?
Ja, also Produktion und eben das Kümmern um die Herstellung der Tonträger, das gehört natürlich nach wie vor dazu. Darüber hinaus ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt das Bedienen der Streaming- und der digitalen Plattform geworden, was wir eben natürlich über auch einen Vertrieb, Digitalvertrieb bedienen. Aber da gibt es eben auch sehr viel zu tun inzwischen oder viel Arbeit. Die Promotion ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich, den wir in unserem Fall jetzt nicht unbedingt selber machen, sondern auslagern. Aber natürlich hat man damit dann trotzdem auch zu tun und arbeitet daran. Genau, und ansonsten einfach alles, was sich um diese Band und diese Veröffentlichung dreht, ne? Also alle Fäden in der Hand halten, alle Bereiche abdecken, überall gucken, dass alles da ist und angeliefert wird und so weiter, genau.
Und wenn man sich jetzt Buback so als Gesamtfirma anschaut, da ist ja dann auch noch das Live-Geschäft mit dabei, oder?
Ja, also wir sind tatsächlich auch, haben unseren Fokus im Laufe der Jahre auch immer mehr auf das, obwohl das stimmt eigentlich so nicht ganz, also wir haben unseren Fokus nicht aktiv darauf mehr auf das Live-Geschäft gesetzt, sondern das hat sich einfach ein bisschen so ergeben, so dass wir jetzt inzwischen schon hauptsächlich Booking-Agentur und aber auch Label sind, kann man eigentlich so sagen, ja.
Und was würdest du sagen, du hast ja gerade das Thema Streaming zum Beispiel schon angesprochen, was ist so die Hauptherausforderung? Ich meine, seit 2005 machst du jetzt den Job als Geschäftsführerin. Was ist so die Hauptherausforderung? Was hat sich auch geändert seitdem?
Ja, das ist tatsächlich schon der größte Bereich oder Posten, ne, wo sich die Dinge geändert haben oder die ganze Arbeit sich verlagert hat. Also eben die digitalen Plattformen zu bedienen und auch da auch stattzufinden, ne, vor allem. Also wir haben bei uns im Label ja viele Bands, die auch noch, keine Ahnung, von früher her bei uns sind oder auch Bands, die eher vielleicht auch teilweise ein etwas älteres Publikum ansprechen. Und da ist es schon auch teilweise schwierig, ne, bei Spotify jetzt dann auf die Klicks zu kommen, die dafür sorgen, dass man da dann auch seine Einnahmen hat. Also das ist schon eigentlich, würde ich sagen, wirklich die größte Herausforderung bei uns.
Sebastian, wie ist das bei euch? Wie ist das bei Backseat? Wie setzt sich eure Firma oder Agentur, nennt ihr euch ja zum Teil auch, ne? Wie setzt sich das zusammen in Kombi mit dem Label?
Ja, wie du schon sagst, ist sehr diversifiziert. Also bei uns ist es so, dass wir hauptsächlich von der PR-Arbeit leben. Da verdienen wir das meiste Geld. Die Labelarbeit ist dann Teil davon, was wir halt nicht für alle Bands, die bei uns zum Beispiel auf der Webseite stehen, anbieten, sondern nur für einen kleinen Teil davon. Ja, und daneben machen wir aber auch Management für eine Künstlerin und Booking für ein Festival, das Norden Festival, also es ist relativ breit gestreut. Und bezüglich der Frage, was so die Labelarbeit ausmacht, würde ich, glaube ich, noch so ergänzen, dass auch so viel Beratungsarbeit einfach dazugehört, weil wie du sagst, es ist extrem viel, woran gedacht werden muss und was die KünstlerInnen auch mittlerweile im Idealfall selbst können und umsetzen und sich Know-how anschaffen, neben dem Musik produzieren und auf Bühnen stehen. Und das merke ich auch in meiner deutlich kürzeren Karriere in der Branche, dass das auf jeden Fall immer mehr wird, dass man Bands irgendwie den aktuellen Status, was wir gerade denken, wie Online-Marketing gut läuft, welche Plattformen am wichtigsten sind für sie in ihrem Karrierestadium, da mit Know-how und Beratung zur Seite zu stehen.
Und jetzt als eher jüngere Firma, was ist bei euch so die größte Herausforderung?
Wahrscheinlich vergleichbar mit vielen anderen, also das Herausstechen aus der Masse. Das ist auf jeden Fall schwierig. Ich bin froh, dass sowas wie Spotify, dass alle Bands denken, ich muss auf die großen Playlisten und sonst ist meine Karriere sofort gescheitert. Hoffentlich, so ist zumindest mein Eindruck, irgendwie, ja, dass diese Illusion mehr und mehr verschwindet und irgendwie klarer wird, es braucht sowieso mehr als das. Es braucht ein breiteres Bild für eine Karriere, für eine erfolgreiche Karriere. Und trotzdem bleibt es natürlich eine große Herausforderung, auf den wichtigsten Kanälen, auf den sozialen Medien, auf den Streaming-Plattformen möglichst eine Relevanz zu haben und als Label auch einen Mehrwert bieten zu können, im Gegensatz zum Eigenvertrieb oder zu dem, was die Band sowieso schon selber machen können.
Und Bipolar Feminin, die wir gerade gehört haben, eine Band aus Österreich. Friederike, wie ist die zu euch gekommen? Wie ist die auf ein Hamburger Label gekommen?
Lustigerweise gibt es dazu zwei Versionen bei uns in der Firma. Ich habe jetzt heute auch nochmal rumgefragt, weil ich mich nicht mehr so richtig erinnern konnte. Dabei sind sie ja noch gar nicht so lang bei uns. Ich glaube, es war ein Zusammenspiel. Einmal durch eine Bekanntschaft oder auch eine enge Verbindung, die wir haben zu deren österreichischen Booker, also aus dem Live-Bereich, der uns die Band ans Herz gelegt hatte. Die ist ja auch bei uns im Booking, also für Deutschland. Und darüber hinaus hat eben der gerade erwähnte Daniel Richter, unser Inhaber und auch Freund, der hat eine Kunstprofessur in Wien und ist dementsprechend viel in Wien und ja auch sehr musikinteressiert. Und dem war die Band auch schon über den Weg gelaufen oder eben er hatte davon gehört, ist darüber gestolpert. Und so, also haben wir so aus zwei Seiten wurde uns die Band eben so an uns herangetragen und wir waren auch sofort total begeistert von denen, ja.
Das heißt, so eine Band muss dann im Zweifelsfall eben auch schon rührig sein, so schon auf sich aufmerksam gemacht haben, bis dann zum Beispiel Daniel Richter mitkriegt, okay, da gibt's was Interessantes in Österreich. Und auch, nehme ich mal an, muss ja auch von den Inhalten her zu euch passen.
Ja, das auf jeden Fall schon. Wie rührig eine Band sein muss, um jetzt bei uns zu landen oder generell irgendwo zu landen, ich glaube, das ist auch oftmals dem Zufall ein bisschen geschuldet. Irgendwer kennt irgendwen und dann wird einem was empfohlen. In diesem Fall, Bipolar hatten ja zu dem Zeitpunkt schon eine kleine EP gemacht, aber waren jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt, ne? Also das ist ja auch oftmals dem Zufall geschuldet. Aber klar, der andere Punkt, den du genannt hast, das Inhaltliche ist natürlich schon für uns auch immer ziemlich entscheidend, ne?
Ja, wir hören jetzt noch einen weiteren Song, den Sebastian mitgebracht hat von Backseat, Army Warning mit Gleichgewicht.
Er braucht schon Gleichgewicht, ich hab immer Zeit für dich. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Wer braucht schon Gleichgewicht, ja, ich hab immer Zeit für dich. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Meine Freunde haben gesagt, ich will immer nur zu dir. Manchmal stimmt es wohl. Wenn ich will, bleib ich hier. Wenn ich will, geh ich raus. Bleib ich allein. Ich will grad nichts, außer hier bei dir sein. Ich zwing mich jeden Tag zu tausend Dingen, die ich eigentlich nicht mag. Heute hab ich frei, ich will Zeit mit dir. Bitte, Dankeschön, kommt, gönnt es mir.
Wer braucht schon Gleichgewicht? Ich hab immer Zeit für dich. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Wer braucht schon Gleichgewicht? Ja, ich hab immer Zeit für dich. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Mm-hmm.
ich hab zu wenig Zeit, das stimmt, ich bin nicht mehr zu allem bereit. Irgendwie gefällt mir das, wenn man nur die Hälfte Mama zoppelt, zu viel Spaß. Wenn ich was trinken gehe, dann schenk mir ein, wenn ich müde bin, dann bleib ich daheim. Wenn ich tanzen gehe, dann tanz mit mir, egal was, wenn dann bin ich richtig hier. Gleichgewicht, ich hab immer Zeit für dich, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Wer braucht schon Gleichgewicht? Ich hab immer Zeit für dich, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag.
Army Warning mit Gleichgewicht hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Wie geht es den Indie-Plattenfirmen? Darüber spreche ich mit Friederike Meyer von Buback und mit Sebastian Krohl von Backseat. Sebastian, Army Warning, die ist mit ihrem Song bei euch erschienen. Die ist ja auch schon so ein paar Jahre unterwegs, 2022 ausgezeichnet mit dem Nachwuchspreis des Musikautorenpreises. Der Song jetzt ist ja von März 2024 ganz frisch bei euch rausgekommen. Wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit?
Ja, auch ich muss sie nochmal genauer fragen. Sie kam einfach auf uns zu und hat gefragt, ob wir Interesse haben. Und wir waren direkt, ja, wow, auf jeden Fall. Weil
wie läuft das dann? E-Mail, Anruf?
Da kam eine E-Mail mit ein paar Songs und ein paar Videos. Und hey, mein Album ist in the making. Hättet ihr Lust, neuer Partner zu sein für mich, weil so ein langjähriger Partner von ihr, ja, ich glaube, in Rente sogar gegangen ist. Und aus irgendeinem Grund ist sie dann auf uns gestoßen. Wahrscheinlich hat ihr jemand gesagt, wir haben schon mal mit denen gearbeitet, die sind ganz gut oder so. Also das ist, würde ich sagen, der häufigste Fall. Wir kannten sie jetzt persönlich noch gar nicht und haben sie nicht selbst auf einer Show entdeckt oder so. Es kam so ein bisschen aus der Luft für uns, aber wir waren mega froh, weil ich glaube, du fragtest gerade auch schon, was muss man mitbringen und so. Und sie hat einfach extrem viel schon mitgebracht. Sie hat schon eine gute Historie, sie hat schon mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht. Und da waren wir sehr dankbar, dass es auch so laufen kann, weil wir häufig auch ganz vom Anfang quasi anfangen mit Bands.
Ja, ich hatte auch gesehen, sie hat irgendwie fast 12.000 FollowerInnen bei Instagram allein. Das ist ja auch mittlerweile eben so eine harte Währung, wo die Leute auch drauf gucken. Schaut ihr da auch drauf?
Ja, nicht als erstes. Mich wundert das immer, dass wenn sich Bands irgendwo vorstellen und nur ihren Instagram-Kanal verlinken, das kommt echt häufig vor, dann frage ich mich, ups, da gibt es auch gar keine Musik von dir. Aber im zweiten Schritt, weil unser Job natürlich schon auch daraus besteht, dann das alles zu vermarkten, ist das natürlich hilfreich, wenn es schon vorhandene Reichweite gibt und bestehende Kanäle, die funktionieren.
Wie bewertet ihr denn diese ganzen Trends zur DIY-Vermarktung? Also einerseits habe ich so das Gefühl, die MusikerInnen und Bands müssen da einfach schon wahnsinnig viel leisten, was nicht mit Musik zu tun hat. Manchen macht das Spaß, manchen eben überhaupt nicht. Da kommt ihr dann ins Spiel, würde ich mal sagen auch, weil das ja auch eine wahnsinnige Entlastung ist. Wie siehst du das, Friederike? Positiv, negativ? Sind die MusikerInnen vielleicht auch mündiger und fitter als früher? Ich weiß es nicht.
Ja, ist eine interessante Frage. Ich finde, es ist sowohl als auch. Also es kommt wirklich echt auf den Act, also oder eben auf die MusikerInnen jeweils an. Einigen ist das natürlich total fremd. Also ich habe ja auch gerade erwähnt, bei uns im Repertoire sind ja auch wirklich ein paar Bands, die wir schon ganz, ganz lange betreuen, so irgendwie die Goldene Zitrone oder FSK oder so weiter. Die haben gar keinen Bock, sich jetzt irgendwie noch da riesig auf Instagram zu produzieren oder womöglich auf TikTok. Ne? Ich meine, das macht auch irgendwie gar keinen Sinn, weil die Leute, die FSK hören wollen, die ja, vielleicht ein ganz paar so Kunststudenten, aber sonst ist da niemand auf TikTok. Also insofern ist das eher so ein bisschen lästig, wenn man denkt, man muss das noch mit bedienen, machen wir aber dann auch einfach gar nicht, weil das ist dann so total künstlich herangezogen. Und auf der anderen Seite finde ich, ist es aber schon auch für Bands, die da Lust zu haben, da so ein bisschen irgendwie Content zu kreieren und sich da ein bisschen auszutoben, sage ich mal. Es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, ne, so ein bisschen irgendwie da rumzuspielen. Also sei es jetzt auf Instagram, Facebook ist ja auch schon so ein bisschen dead eigentlich oder auch TikTok. Da kann man ja auch einiges machen. Ich finde es immer schwierig, als Label hinzugehen und sozusagen denen das vorzugeben. Also zu sagen, du musst es aber bedienen und dann mach das doch mal so und so, weil ich habe schon das Gefühl, dass das Publikum das auch total merkt, wenn es nicht wirklich vom Künstler selber kommt. Also wenn man da irgendwie so künstlich irgendwas generieren will, was nur so vorgeschoben ist. Es muss schon von selbst kommen oder irgendwie so einen Flow haben, dass Leute da Bock drauf haben und dann funktioniert das auch.
Wir hören ja gleich auch einen Song von König Boris, den du mitgebracht hast. Der ist ja jetzt nach gut 30 Jahren Fettes Brot auch schon sehr etabliert im Geschäft und auch eben schon ein bisschen länger dabei. Der ist aber relativ aktiv zum Beispiel in den sozialen Medien. Also da ist es irgendwie dann aber auch stimmig, oder?
Ja, genau. Da ist es echt total stimmig. Das ist jetzt dann natürlich so ein Zwischenbeispiel sozusagen. Oder es ist so ein Hybrid aus beiden Beispielen, die ich genannt habe, weil er ist schon richtig lang dabei, aber hat trotzdem auch total Freude daran und das ist auch hat so eine Natürlichkeit, wie er damit umgeht. Also TikTok hat er jetzt auch tatsächlich zu dem Release jetzt auch neu den Kanal irgendwie angelegt und bedient den erst seitdem, aber macht ihm, glaube ich, auch Spaß und Instagram war eh vorher auch schon einigermaßen aktiv, jetzt natürlich noch mehr, ist ja klar. Er hat ja jetzt auch ein bisschen mehr zu vermelden, aber das hat so eine Natürlichkeit, was, glaube ich, die Fans dann auch zu schätzen wissen, ne?
Sebastian, wie ist das bei euch bei Backseat? Spürt ihr so einen gewissen Druck der Content-Kreation, dass da immer irgendwie was flirren und laufen muss?
Also den spüren die KünstlerInnen auch schon genug selber, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, dass die Bands sich da Gedanken drüber machen, welcher Kanal hilft uns weiter bei unseren Zielen. Ich glaube nach wie vor, dass andere Dinge auf jeden Fall wichtiger sind. Eine gute Live-Show, gutes Album zu produzieren. Also, aber andererseits ist es halt schon so, dass auch nach wie vor viele Newcomer-Acts sich darauf erstmal dann auch immer noch ausruhen und sagen, wir haben jetzt eine tolle Platte gemacht, es hat 2 Jahre gedauert und wir sind pleite und alles andere muss jetzt bitte von selbst laufen. Das ist dann tatsächlich schon so, also an diesem Zeitpunkt kommen Bands häufig zu uns, sagen, ihr macht jetzt bitte den Rest, dass wir sagen, so funktioniert es leider nicht und da braucht es dann auf jeden Fall irgendwie auch so ein gewisses Mindset, das auch das Ganze drumherum auch als Business zu verstehen und zu verstehen, ohne das funktioniert es nicht. Wir müssen uns auch abseits von Musikproduktion und von Livebühne darum kümmern, dass wir auf den Vertriebskanälen, die es halt gerade gibt, da wo die Menschen unterwegs sind, wo sie uns vielleicht entdecken können, wo sie unsere Sachen kaufen können, uns auch wirklich finden können.
Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, also früher war das ja wirklich so der heilige Gral, jetzt habe ich den Plattenvertrag, jetzt läuft's. War natürlich früher auch nicht immer unbedingt so, also sind ja viele Bands auch verheizt worden, aber das war erstmal so die Erwartungshaltung. Ist durch diese Zeit, durch diese Ära, wo es noch nicht so komplex war, wo aber andererseits auch vielleicht noch mehr Geld in der Branche im Umlauf war, ist dadurch die Erwartung irgendwie auch so gestiegen bei den KünstlerInnen, dass, wie jetzt du gesagt hast, Sebastian, so ein bisschen die Haltung ist, wir haben jetzt die Platte, jetzt macht mal, jetzt seid ihr doch da.
Nee, das gar nicht unbedingt, glaube ich. Friederike?
Ich muss auch gerade überlegen. Nee, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Also die Erwartungshaltung ist oder war eigentlich immer hoch, finde ich. Also wenn eine Band oder Solokünstler eine Platte fertig hat und einen Plattenvertrag hat, dann haben die immer eine hohe Erwartungshaltung, ne? Weil dann geht es ja um was. So. Da würde ich sagen, es kommt drauf an. Es gibt sicherlich auch Bands, die denken, oh super, jetzt bin ich irgendwie bei Buback gelandet und die sind so etabliert, dann läuft es jetzt von allein. Aber die meisten sind ja auch nicht blöd. Also man spricht mit denen vorher und sagt, so und so sieht's aus. Viele wissen ja auch, dass es einfach schwierig geworden ist, wirtschaftlich. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass da so übersteigerte Erwartungshaltungen sind.
Die meisten wissen, dass der Gral nicht mehr so heilig ist.
Ja, genau.
Also auf Labelseite. Ich glaube, es gibt mittlerweile auf jeden Fall andere Nadelöhre. Also ein Label zu finden ist im Vergleich relativ einfach. Es ist zum Beispiel deutlich schwieriger, eine gute Live-Agentur zu finden. Ein Booker, der sich wirklich 2 Jahre Zeit für dich nimmt, kein Geld zu verdienen und dich im Live-Geschäft aufzubauen. Also da arbeiten wir auch mit vielen Bands, die da große Schwierigkeiten haben und das erstmal selber machen müssen und so.
Das heißt, ihr würdet dann auch so ein Booking vermitteln und da im Endeffekt ja dann auch beim KünstlerInnenaufbau mithelfen.
Genau, das ist es. Das verstehen wir auch als Teil unseres Jobs, der dann halt häufig, ich sagte vorhin Beratung, teilweise geht es auch in Richtung Management, aber per se ist das, landet es längst nicht dort. Es ist viel umfänglicher, sich wirklich jetzt für alle Bereiche verantwortlich wirklich zu fühlen, aber es grenzt immer daran, weil wir genau unser Netzwerk teilen wollen und helfen wollen, Agenturen zu finden, Verlage zu finden.
Nochmal zu Army Warning. Die hat ja den Nachwuchspreis des Musikautorenpreises 2022 gewonnen oder bekommen, zugeschrieben bekommen. 2014 ist sie erstmals in Erscheinung getreten, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie lange ist man eigentlich Newcomerin, habe ich mich gefragt. Also, dass ein Act jetzt länger so unterm Radar fliegt oder unbekannter ist, ist ja okay. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Acts sind auch schon ganz schön lange, wenn es irgendwie reinpasst, noch Newcomerin.
Was erstmal ein gutes Zeichen ist, finde ich, weil das bedeutet, dass sie es schon schafft, über mehrere Jahre so am Ball zu bleiben und regelmäßig zu spielen und zu veröffentlichen. Das ist ja schon mal wirklich ein Faktor, woran viele schon scheitern, so die Geduld aufzubringen und auch nach 2 Alben noch weiter zu sagen, wir finden jetzt wieder irgendwie Geld, um weiterzumachen und bleiben geduldig bis zum Durchbruch. Aber es zeigt vielleicht auch, wie schwierig das ist. Könnte so das Hurricane Festival oder so wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, neue Headliner jedes Jahr zu finden, neue deutsche Newcomer, die jetzt auf einmal auf der großen Bühne stehen können. Also das scheint vielleicht dann häufiger so zu sein oder so zu wirken auf den Socials, wenn dann jemand bei TikTok mal auf einmal einen riesen Hit landet. Das bedeutet halt noch nicht, dass man dann ja auf den ganz großen Bühnen dann auch wirklich performen kann.
Wir hören jetzt weiter Musik und zwar besagten König Boris mit Kiss Me, Kiss Me.
Deine Eltern sind scheiße, meine Eltern sind tot und wir wissen beide, Gott ist ein Idiot. Wir haben uns nicht gesucht, doch wir haben uns gefunden. Verstecken uns in deiner Kellerwohnung für ein paar Stunden. Und dann kiffen wir und trinken Whisky und fühlen uns, als wären wir in den 60s. Dazu sing Marvin Gaye für uns ein bisschen. Und Baby, Baby, please kiss me, kiss me. Du sagst, du liebst mich nicht, du liebst nur Sex mit mir. Ich sag, die Jukebox vom Flohmarkt ist das Beste hier. Gefangen zwischen Depression und Ecstasy. Ich bin Moon River, du bist Destiny. Und dann kiffen wir und trinken Whisky und fühlen uns, als wären wir in den 60s. Dazu singt Fleetwood Mac für uns ein bisschen. Baby, baby, please kiss me, kiss me. Und dann kiffen wir und trinken Whisky und fühlen uns, als wären wir in den 60s. Die Beach Boys singen dazu für uns ein bisschen. Oh baby, baby, please kiss me, kiss me. Du schmeißt mit Porzellan, aber ich lach dich aus. Du schreist mich an, ich mach ne Insta-Story draus. Wir sind beide traurig, doch wir haben unseren Spaß. Denn wir wissen wirklich, was zu tun ist, lässt die Wirkung mal nach. Deine Eltern sind scheiße, meine Eltern sind tot. Und wir wissen beide, Gott ist ein Idiot. Und am Ende der Straße steht eine Wand, rasend mit vollem Tempo auf sie zu, komm, nimm meine Hand. Und dann kiffen wir und trinken Whisky und fühlen uns, als wären wir in den 60s. Jimmy Henry spielt dazu ein bisschen. Baby, baby, please kiss me, kiss me.
nämlich Boris, Kiss Me, Kiss Me vom Album Disneyland After Dark. Das erscheint am 26. April bei Buback-Tonträger. Friederike Meyer, Geschäftsführerin, ist heute hier im Studio zu Gast, zusammen mit Sebastian Krohl von Backseat. Hier beide aus Hamburg. Es geht um die aktuelle Lage von Plattenfirmen beim Nachtclub Überpop. Friederike, König Boris, der ist ja schon sehr bekannt, haben wir gerade schon drüber geredet, ehemals Fettes Brot. Ist das ein sogenanntes Mainstream-Thema? Wird überhaupt noch in solchen Kategorien gedacht? Wird das irgendwie unterschieden bei euch? Wie geht ihr da ran, auch jetzt so an die ganze Strategie, an die Verkaufe?
Ist das ein Mainstream-Thema? Gute Frage. Also er ist natürlich, klar, ist natürlich ein anderer Act als jetzt Bipolar Feminin, über die wir vorher gesprochen haben. Ist ja schon eben bekannt durch Fettes Brot. Auf der anderen Seite ist er natürlich dann schon auch wiederum ein Newcomer. Das Newcomer-Thema hatten wir auch gerade. Weil er eben jetzt Solo macht. Also das ist nicht Fettes Brot, was er jetzt macht, sondern das ist eben König Boris. Das klingt ja auch anders und das spricht andere Leute an. Also da muss man dann schon auch wieder von vorne anfangen, sozusagen ein Stück weit. Und ja, wir sind schon vielleicht ein bisschen anders rangegangen, indem wir von Anfang an ein etwas größeres Rad gedreht haben im Sinne von Budgets, Promo-Aktivitäten. Also haben eben da einfach ein bisschen mehr Geld reingesteckt, ein bisschen mehr Marketing, das ein bisschen größer gedacht sozusagen, weil wir eben dachten, okay, das ist jetzt König Boris, der hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch wenn er jetzt eben Solo-Musik macht und die anders klingt als Fettes Brot, ist natürlich eine andere Ausgangslage. Und genau, da sind wir dementsprechend ein bisschen anders rangegangen, aber das Prozedere an sich ist eigentlich schon mehr oder weniger immer das Gleiche. Ne? Ob man jetzt noch eine extra Radioagentur hat für die Radiopromotion oder nicht, aber im Endeffekt, die Arbeit ist schon sehr ähnlich wie mit den anderen Veröffentlichungen.
Ist das bei euch immer eine Mischkalkulation zwischen bekannteren, etablierteren Acts und NewcomerInnen? Also ich habe mich gefragt, wie viel Anfragen ihr so überhaupt in der Woche, im Monat, im Jahr bekommt von neuen Bands, die jetzt bei euch aufs Label möchten. Die könnt ihr jetzt natürlich nicht alle aufnehmen.
Nee, die können wir natürlich nicht alle aufnehmen. Wir nehmen ja auch wirklich nur sehr wenig neue Bands auf oder sagen wir mal so, wir veröffentlichen ja auch nur wenig. Also manchmal haben wir ja wirklich auch nur ein oder zwei Releases im Jahr. Weil schon, also A, müssen wir tatsächlich auch haushalten, weil es eben durchaus schwieriger geworden ist wirtschaftlich. Das ist definitiv ein Faktor, sonst würden wir sicherlich auch nochmal bei der einen oder anderen Band sagen, ach komm, probieren wir einfach mal aus. Da sind wir echt ein bisschen vorsichtiger geworden. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer noch ein bisschen picky, so, also was wir gut finden oder was, wo wir denken, was zu uns passt oder was wir irgendwie veröffentlichungsrelevant halten. So klingt jetzt ein bisschen blöd, aber genau, also zumindest veröffentlichungsrelevant bei uns auf dem Label, so, und genau, da machen wir schon so eine Art Mischkalkulation. Im Endeffekt entscheidet es aber auch immer wirklich der Geschmack. Ne? Wenn da was ist, auf das wir uns alle einigen können, was wir super finden, dann machen wir das. So.
Sebastian, wie ist das bei euch? Was habt ihr so für eine Schlagzahl an Output, an Veröffentlichungen?
Labelseitig würde ich sagen, so bis zu 10 im Jahr. Es können manchmal auch nur ein, zwei sein. Dieses Jahr sind es mehr. PR-seitig ist es dann nochmal deutlich mehr so an Veröffentlichungen, die wir betreuen. Also da kommt fast jede Woche entweder ein Single oder ein Album raus, was einer von uns vieren im Team irgendwie in der PR betreut. Aber ja, es gibt massig Anfragen. Bei Booking-Agenturen ist es noch mehr. Wir sprachen gerade drüber, aber auch wir kriegen jeden Tag im Schnitt eine neue Anfrage von einer Band. Das ist dann nicht alles auf Label bezogen, aber irgendwas wollen die. Die schicken mal ihre Musik und hoffen darauf, dass irgendein Business passiert. Das finde ich schon auch nach wie vor erstaunlich viel. Und bei uns ist es dann auch so eine Mischung. Das Wichtigste ist immer, dass wir unsere Kapazitäten dann irgendwie haushalten und sagen, immer so versuchen einzuschätzen, wie viel schaffen wir noch zu erledigen. Und diese Mischung besteht dann so aus dem Professionalisierungsgrad, würde ich sagen. Es gibt viele Stammkunden, so Labels, Managements, da sind die Abläufe klar, da geht es relativ fix alles. Und dann haben wir halt manchmal auch nur Bands dabei auf dem Label, wo wir wissen, wir müssen denen jetzt auch erstmal erklären, dass sie sich bei der GEMA anmelden müssen und so. Und das ist alles viel, viel aufwendiger. Und da, ja, da darf es dann immer nur ein paar von geben, jedes Jahr.
Buback, die haben ja allein durch den Background mit den goldenen Zitronen durchaus auch ein politisches Profil. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Backseat? Würdest du sagen, ihr steht für etwas Bestimmtes, für einen bestimmten Sound oder eine bestimmte Haltung?
Bisher vor allem für einen bestimmten Sound, würde ich sagen. Wir arbeiten viel auch mit skandinavischen PartnerInnen und ich würde unseren Sound ja grob so, ja zumindest in den letzten Jahren war es sehr viel so nordischer Folk, würde ich sagen. Es ist aber auch breiter, wir legen uns da jetzt auch nicht fest. Bei uns ist, glaube ich, ähnlich bei euch. Das muss uns irgendwie gefallen. Einer im Team muss Juhu schreien und sagen, ich will das machen und dann darf er oder sie das machen. Und das darf dann auch mal Jazz sein, was mein Partner Arne zum Beispiel auch betreut.
Du hattest ja gerade gesagt, die Bands oder Artists, die kommen eben auch mit ganz unterschiedlichen Grundvoraussetzungen zu euch. Manche schon sehr weit, auch mit Social Media. Andere, genau, die nehmt ihr dann mehr in die Hand, guckt, wie das mit der GEMA läuft, etc. pp. Nun nochmal zum Thema DIY-Vermarktung. Habt ihr, gut, dadurch, dass ihr jetzt eh nicht so viele Veröffentlichungen habt, habt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht Angst, dass jetzt Gott weiß wie viele Artists an euch vorbei sich selber vermarkten. Also das ist dann ja vielleicht eher auch eine gute Ergänzung für den Musikmarkt, oder? Wie siehst du das, Friederike?
Ja, das stimmt schon einerseits. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch inzwischen so, dass, also es gab durchaus auch schon Fälle, wo wir Lust gehabt hätten, das Label zu sein von der Band, die sich dann aber dafür entschieden haben, es selber zu machen. Das waren dann aber eher Bands, die schon eine Weile mit einem Label gearbeitet haben und dann gesagt haben, ah, jetzt haben wir irgendwie ungefähr eine Idee davon und jetzt wollen wir es mal selbst versuchen. Das ist auch total legitim, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber ist dann natürlich für uns schade. Und ich glaube, manchmal unterschätzen die das auch. Also unterschätzen die schon die Hilfestellung, die man als Label so insgesamt bieten kann. Genau, aber klar, es ist natürlich, ich habe schon das Gefühl, dass wir auch dadurch jetzt auch weniger Anfragen bekommen, weil viele sich sagen, ey, wir versuchen es einfach mal selber. Oder auch inzwischen kann man ja auch eigenständig auch Förderung beantragen bei der Initiative Musik zum Beispiel, was wir ja auch sehr oft machen. Da braucht man gar nicht mehr unbedingt einen Businesspartner dazu, also nicht unbedingt ein Label. Und das nehmen, glaube ich, schon auch inzwischen einige in Anspruch.
Ja, ich habe auch den Eindruck, gerade zum Beispiel im Hip-Hop, dass wenn dann MusikerInnen schnell erfolgreich geworden sind über die Socials, dass die dann halt auch sagen, ich baue mir einfach so ein eigenes Team auf und mache das alles selber. Ich suche mir einfach die Profis und versammle die nur um mich. Also findet da gerade auch so eine Umwälzung statt in der Musikbranche? Also zum Beispiel in so einem Genre wie Hip-Hop. Was meinst du, Sebastian?
Es ist auf jeden Fall möglich, ja. Also wir hatten auch kürzlich so einen Fall, so den du auch beschrieben hast. Da war es ein bisschen anders gelagert noch, dass die Band es quasi schon immer selber gemacht hat und dann überlegt hat, ah, holen wir uns jetzt noch mehr Hilfe und sich dann jetzt wieder dazu entschlossen haben, mehr in eigener Hand zu behalten. In dem Fall würde ich dann aber auch sagen, es ist okay, weil sie relativ großes Know-how haben. Ansonsten denke ich auch, irgendeine Art von professionellen Partner braucht es. Und wenn du sagst, es werden so Teams um die Artists dann drumherum gebaut, das ist dann ja kein Riesenunterscheidungsmerkmal. Also es ist dann vielleicht weniger Power in Richtung eines Partners, eines Labels. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es professionelle, einfach Erfahrungswerte innerhalb eines Teams braucht. Und dass man sich nicht alles innerhalb kürzester Zeit über YouTube-Kanäle aneignen kann und dann weiß, ach, das bisschen Online-Marketing mache ich selber und Vertrieb wird ja wohl nicht so schwer sein. Aber das Label kann zum Beispiel, finde ich, sehr gut durch ein Management ersetzt werden und dann irgendwie ein Direktvertrieb oder so. Das sind so Modelle, die ich...
Na, setz da mal niemanden Flausen ins Ohr.
Obwohl, ihr habt ja bei euch, Friederike, bei Buback auch noch ein Management angedockt, ne? In eurem ganzen Bauchladen, sag ich mal.
Ja, genau. Da hast du recht. Ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Hatte ich ja eingangs vergessen. Das ist ja mein Kollege Stefan, der die Managementabteilung betreut. Genau, aber das sind auch...
Da hat der Tokotronik zum Beispiel am Start.
Genau, ne? Tokotronik, ja. Panthère du Prince, Drangsal und noch ein paar mehr. Das sind aber tatsächlich alles auch Acts, die jeweils Verträge haben, also Plattendeals und Bookingverträge. Also da sind keine dabei, die jetzt irgendwie... Selbst Release, das jetzt von Stefan betreuen lassen oder so.
So, dann hören wir jetzt noch mal rein in einen weiteren Song, den nämlich Sebastian mitgebracht hat. Die Band Brother, geschrieben B-R-T-H-R in großen Lettern. Why do you work so hard?
Why do you work so hard? Why do you work so hard? Is it because of the woman?
Mit Why Do You Work So Hard vom selbstbetitelten Album, erschien im März 2024 bei Backseat. Backseat-Chef Sebastian Krohl ist hier im Studio zu Gast, ebenso Friederike Meyer von der Plattenfirma Buback. Sebastian, bei so einer Band wie Brother, beziehungsweise sind es ja vor allem zwei Musiker aus Stuttgart, wenn wir uns mal ganz konkret den Verkauf und die Verbreitung der Musik anschauen, also die analogen Tonträger und das Streaming, wie ist das so prozentual ungefähr? Also wie viele Tonträger werden verkauft? Wie wichtig ist der Streaming-Markt? Wie lassen sich da auch die Erfolge messen im Streaming zum Beispiel, neben den paar Cent, Euro, sag ich mal, die dann da rauskommen, womöglich?
Ja, diese Frage fanden wir auch extrem spannend dieses Jahr, als wir so an dem neuen Album gearbeitet haben, weil die Band immer eine war, die relativ gut so physische Tonträger verkauft hat, so Vinyl wie auch CDs, haben die immer so kleinere Auflagen immerhin so ausverkauft und nachgepresst und so weiter. Eine der wenigen Bands, die bei uns überhaupt noch so wirklich relevant sind im physischen Tonträgerhandel. Und wir haben jetzt schon festgestellt, dass das, ja, oder wir beobachten das jetzt immer noch mit so ein bisschen Sorge, dass das bei auch so einer Band, wo es bisher immer sehr gut funktionierte und die tendenziell abseits davon auch auf dem aufsteigenden Ast ist, so. Die Platten sind besser als die alten, sie spielen mehr Konzerte, Streaming funktioniert, dass aber der physische Tonträgermarkt auf jeden Fall weniger wird. Also konkret ist es so, dass es bei der Band bis zuletzt auf jeden Fall immer so war, dass sie physisch tatsächlich mehr umgesetzt haben als digital. Und zu Größen verhältnismäßig, also ich glaube, sie hatten immer so 20.000 monatliche HörerInnen bei Spotify, so roundabout. Das ist nicht wahnsinnig viel, ist aber auch nicht nix. Und ja, das scheint jetzt tatsächlich auch final zu wechseln. Das, was bei vielen Bands schon viel früher gewechselt ist, dass digital viel stärker wird. Ja.
Aber das heißt, seht ihr dann das Streaming eher als Promo-Tool oder würdet ihr sagen, okay, da kommt dann bei 20.000 HörerInnen im Monat doch auch noch ein bisschen was bei rum?
Es ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor durchaus. Also weil es ohnehin keine riesigen Budgets sind, sondern es geht darum, so eine Albumproduktion zu finanzieren, eine Promokampagne zu finanzieren und dann auf Tour gehen zu können. Da ist das schon eine Größenordnung, die auf jeden Fall Teil der Mischkalkulation ist und durchaus relevanter Teil. Das ist jetzt eine Band, die auch relativ gut im Radio läuft. Das heißt, GEMA-GVL-Einnahmen ist dann auch immer ungefähr auch ein weiteres Drittel oder so, was dann relevant ist. Dann kommt live, so Konzerteinnahmen, so setzt sich das dann ungefähr zusammen.
Mhm. Friederike, wir hören jetzt einen Song, den du auch nochmal mitgebracht hast, von Bubak, Naschi 44. Tomboy Tussi heißt das Stück und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es gegen weibliche Rollenklischees. Naschi ist ja eine Künstlerin, die auch durchaus explizit textet und sehr nach vorne geht. Wie ist die zu euch gekommen?
Wir hatten Naschi schon bei uns im Booking, also meine Kollegin Vanessa, die ja in Berlin hauptsächlich ist, hatte Naschi kennengelernt und ist eben die Bookerin. Und dann war klar, dass Naschi Musik veröffentlichen will und das, dann haben wir uns mal unterhalten und haben gesagt, ey, könntest du auch über uns machen. Vorher hatte sie es alleine gemacht mit so ein paar Songs und genau so ist es zustande gekommen.
Und du hattest vorher erzählt, ihr habt mit Naschi jetzt so ein bisschen anders gearbeitet als vielleicht mit anderen etablierteren KünstlerInnen bei euch?
Ja, ein bisschen anders im Anbetracht dessen, dass wir bei Naschi kein physisches Produkt veröffentlichen, was wir sonst eigentlich wirklich bei jedem unserer Bands oder KünstlerInnen machen, weil wir einfach überlegt hatten, ey, wir versuchen das mal, sie ist eher eben in den sozialen Medien sehr aktiv und ist ja eben auch eher sehr moderne Musik. Wir haben jetzt einfach auch ganz viele Singles veröffentlicht und sind gar nicht so sehr auf dieses Albumformat gegangen, was wir sonst ja klassischerweise immer noch machen, sondern haben wirklich gesagt, okay, du hast einfach mehrere super starke Nummern, die releasen wir jetzt über einen gewissen Zeitraum als Singles und dann am Ende wird das nochmal gebündelt als EP, dann eben digital und dann kann man das auch als EP sozusagen erwerben oder hören, aber wir werden da kein Album davon machen oder werden da eben keine Platte pressen. So.
Und dann platt gefragt, bei so einer Künstlerin wie Naschi 44, wo kommt dann das Geld her? Also wo ist sozusagen die Wirtschaftlichkeit oder Rentabilität? Weil die ist ja auch durchaus noch im Aufbau bei euch.
Ja, genau. Also das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen so ein Wagnis gewesen, dass wir uns dann nur auf die Streaming-Einnahmen verlassen, beziehungsweise ist es dann in dem Fall ja bei uns auch eine Mischkalkulation, weil sie auch bei uns im Booking ist und auch sehr viel spielt. Also das ist dann natürlich so, kann man dann auch so gegenrechnen oder das machen wir dann eben auch. Und wir haben auch eine kleine Förderung bekommen, was auch immer ein wichtiger Faktor ist tatsächlich. Und dann gucken wir mal, ne, wie das jetzt läuft. Also ist auf jeden Fall ein kleines Wagnis, aber ja, versuchen wir jetzt.
Und wir hier beim Nachtclub über Pop hören da jetzt rein. Naschi 44 mit Tomboy Tussi.
Gestern war ich Tomboy, heute bin ich Tussi. Wenn dir das nicht schmeckt, ja, dann leck meine Gong-Jean. Dann leck meine Gong-Jean. Ja, leck meine Gestern war ich Tomboy, heute bin ich Tussi. Wenn dir das nicht schmeckt, leck meine Gonki. Baggy Jeans, Oversize T, Boots am Fuß, Mutter im Blut. Manchmal fühle ich mich girly, manchmal wie ein Typ.
Manchmal bin ich cute, keine Hemmungen, überschwemm Begrenzungen wie die Flut. Laber mich nicht voll von irgendwelchen Rollen. Ich bleib meiner Seele treu, ja. Ob Tussi oder Tomboy. Spotlight on auf meine Zellulite. Dicker Streit an, wie ich sie liebe. Schwarz, nicht grau, das ist matt, Anthrazit. Ich trag Monochrom nicht aus Langeweile, sondern weil ich's lieb. Scheiße rum, nur aus Prinzip. Postkoloniale Musik, geht in Ball und Pussy on repeat. Wie geht das Tomboy-Tussi-Lied? Gestern war ich Tomboy, heute bin ich Tussi. Wenn dir das nicht schmeckt, ja, dann leck meine Gong-Jeem. Dann leck meine Gong-Jeem. Ja, leck meine Gong-Jeem. Was ich mag, streif mal meinen Arsch, dass meine Titten hängen, so wie du, deine Friends. Manchmal trage ich Oversize, manchmal Bodycon-Kleid oder in disguise, ein bisschen hab ich es zu weit. Früher war ich Tomboy, heute bin ich Dark Girl. Wechsel Looks, keine Shirt, get the best of both worlds. Mir egal, was du von mir denkst, ich bleib mein größter Fan. Bin mich so hart am Lieben, nein, das ist nicht übertrieben. Was ich will, werde ich kriegen. Ich hatte selbst in meine DMs. Ich so, babe, was hast du an?
Okay, okay.
Boten hot, ich glaub, ich zeig dich an.
Judge.
Und ich so, babe, was hast du an?
Yeah. Hot, 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 du raubst mir den Verstand.
Gestern war ich Tomboy, heute bin ich Tussi.
Tomboy Tussi von Naschi44 hier beim Nachtclub Überpop. Die Sendung neigt sich dem Ende. Ich habe gesprochen mit Friederike Meyer von Buback und Sebastian Krohl von Backseat über die Lage der Plattenfirmen und möchte natürlich gerne nochmal zur Ausgangsfrage zurückkehren, ein Independent Label zu betreiben. Ist das heute noch rentabel und auch erfüllend? Macht es denn noch Spaß, Sebastian?
Das tut es, ja, aus vielen Gründen. Also ich bin einfach ein riesen Musikfan, ich höre den ganzen Tag Musik und es ist eine Riesenfreude, ja, das dann auch im Arbeitskontext tun zu dürfen. Und vor allem liebe ich es einfach, ja, mit Menschen zu arbeiten, die sich ja durch ihre Musik ausdrücken und denen dabei zu helfen, das zu tun. Also das erfüllt mich wirklich sehr. KünstlerInnen dabei zu supporten, das zu tun, was sie unbedingt tun möchten und da dann ja zur Seite zu stehen und so ein Puzzlestück zu sein. Auch wenn sie damit vielleicht in den meisten Fällen nicht reich werden, aber wenn es schon dazu führt, dass sie es überhaupt tun können und davon leben können, ist das, finde ich, immer schon ein Riesenerfolg.
Also die innere Erfüllung ist hoch, höre ich daraus. Die Füllung des Portemonnaies vielleicht nicht ganz so groß.
Ich möchte tatsächlich gar nicht mehr Geld haben als das, was ich habe. Ich habe eine Wohnung, ich kann gut essen und genau, verdiene da ausreichend Geld seit 10, 12 Jahren, seitdem ich das so mache. Und das ist, ja, reicht für mich aus.
Friederike, wie ist das bei dir? Was motiviert dich? Was lässt dich dann jeden Morgen aufstehen und Buback betreiben?
Ja, also die Liebe zur Musik oder auch zu den Bands, die wir haben, tatsächlich auch immer noch, obwohl ich das ja wirklich jetzt schon seit über 20 Jahren mache, das hält mich auf jeden Fall immer noch dabei. Also das jedes Mal, wenn ich denke, oh, irgendwie ist es auch echt ganz schön mühsam, also Stichwort rentabel, ist schon echt schwierig, finde ich, da zu gucken, dass irgendwie sowohl die Bands als auch wir als Label irgendwie genügend Knister am Ende des Tages übrig haben. Also das finde ich schon wirklich eine große Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz kommt dann immer wieder eine Band oder ein Stück Musik oder ein Gespräch, wie auch immer, um die Ecke, wo ich denke, ey, super Job, macht immer noch Spaß und wir machen das so lang, wie es geht, ne? Rechnen quer, versuchen uns mit Förderung und wie auch immer über Wasser zu halten. Und ja, und irgendwann kommt dann vielleicht auch nochmal ein größerer Hit um die Ecke oder was auch immer, ne? Also da bin ich auch nach wie vor optimistisch.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier wart beim Nachtclub Überpop. Sebastian, du hast noch einen Song mitgebracht und zwar spielt da auch dein Labelkollege Arne Thama mit. This Time For Real heißt die Band. Sag doch nochmal ein, zwei Sätze dazu bitte.
Ja, eine brandneue Band. Arne macht genau wie ich auch selber Musik, auch so eine Motivation in der Branche zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein innerer Antrieb.
Genau, dein Projekt heißt Karwendel, können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Richtig. 2.5. live in Hamburg.
Wo denn?
Im Septett im Brückenstern.
Oh ja, spannend.
Genau. Und genau, Arnes Band, ganz frisch. Die Fee van Deelen singt. Arne schreibt die Songs und spielt Gitarre. So Emo, Punkrock, so Arnes alte Liebe. Und auch für Fans, für Indie-Fans, die eher so Phoebe Bridgers oder so hören, könnte das auch was sein.
Da hören wir gleich rein. Vorher aber erst nochmal vielen herzlichen Dank an die Tontechnik, an Martin Trautwetter und vielen Dank, dass ihr da wart. Friederike.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Und Sebastian, danke.
Danke, Biggie, bis bald.
Ja, ich sage Ahoi und Tschüss mit This Time For Real und Hanging On. Your everything, no.